hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Ist denn schon wieder eine Woche rum, frage ich mich gerade. Yusuf, wir saßen doch gerade erst hier zusammen, oder?
Ja, das geht alles ziemlich schnell. Aber wir können alle beruhigen, diese Woche ist es ein bisschen ruhiger gewesen.
Ein bisschen, was nicht heißt, dass wir nichts mitgebracht hätten, im Gegenteil. Also unsere Liste ist immer noch ziemlich voll und da würde ich sagen, lass uns doch gleich mal einsteigen mit etwas ganz Aktuellem, auf das ich gerade gestoßen bin. Aktuell im Hinblick auf die Meldungen, die jetzt da kursieren. Es ist nicht ganz so aktuell, weil es eigentlich auch schon vor einem Jahr dazu Forenbeiträge gab. Und worum geht's? Es wurde beobachtet, dass Google Chrome, ohne dass es die Nutzer bemerken, eine Datei auf dem lokalen Rechner installiert und die hat stattliche 4 GB Umfang. Und diese Datei mit dem Namen weights.bin, die dient offenbar dazu, Gewichtungen für ein lokales Modell auf dem Rechner des Nutzers zu installieren und es dann verfügbar zu halten. Es geht genau genommen um das Modell Nano oder Gemini Nano von Google. Soweit, so gut. Aber wie gesagt, das Ganze passiert, ohne dass man es mitbekommt. Und es gibt auch keine Möglichkeit, zumindest keine einfache Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu unterbinden. Wenn man es löscht, wird die Datei erneut runtergeladen. Und wenn man es wirklich dauerhaft abstellen will, dann muss man tief in die Einstellungen hineingehen von Chrome. Und derjenige, der darüber geschrieben hat, Alexander Hanf, der hat das Ganze sehr ausführlich untersucht und hat auch über mögliche negative Auswirkungen berichtet. Zum Beispiel geht er davon aus, wenn wir jetzt sagen 500 Millionen betroffene Geräte, also etwa 15% der Chrome-Nutzer, betrifft das Ganze, dann hätten wir allein durch den Transfer beim Download einen Energieverbrauch von 120 Gigawattstunden im Jahr. Und das entspricht ungefähr 30.000 Tonnen CO2-Emissionen, äquivalent ungefähr von 6.500 Autos. Und dann kommen natürlich auch noch ständige Redownloads hinzu. Weitere mögliche Konsequenzen oder negative Auswirkungen betreffen den Datenschutz. Also er schreibt hier, Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie verbietet es, ohne explizite Einwilligung Daten auf dem Endgerät des Nutzers zu speichern. Ja, und dann kommt auch noch eine mögliche Irreführung der Nutzer hinzu, denn Google bewirbt ja im Browser den AI-Mode, also den KI-Modus der Suche. Und die Nutzer könnten zur Auffassung gelangen, dass die Anfragen, die sie jetzt da eingeben, dass die durch das lokale Modell beantwortet werden. Aber tatsächlich werden die Daten über das Netzwerk an die Cloud-Server von Google geschickt. Und ja, alles in allem ergibt sich daraus aus meiner Sicht zumindest mal etwas, was man hinterfragen sollte und was so nicht ganz in Ordnung scheint. Also das ist zumindest meine Auffassung. Hast du davon schon gehört, Yusuf, und was wäre deine Einschätzung dazu?
Also ich habe mal entfernt über diese Diskussion gehört, hab mich aber nie wirklich tiefer damit beschäftigt. Aber jetzt, wo du es auf dem Präsentierteller hast, ist es natürlich eine schon komplizierte Angelegenheit. Der Name lässt ja darauf schließen, dass es sich tatsächlich um die Model Weights von dem Nano-Modell handelt. Und daraus könnte man jetzt ein paar Rückschlüsse ziehen, auch wenn man es jetzt nicht genau sagen kann, weil natürlich ist das ja alles kompiliert. Du siehst ja nicht, was da wirklich dann gemacht wird. Was ja natürlich auch Google wahrscheinlich nicht will. Die wollen ja auch nicht, dass man ihre Model Weights sozusagen dann rauslesen könnte. Das wäre wahrscheinlich auch nicht das, was sie unbedingt wollten, weil das ist ja auch eines ihrer Geheimnisse. Aber ich meine, weiß nicht, im ersten Moment, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht haben sie das gemacht, weil sie irgendwelche neuen Chrome-Features irgendwie bauen wollen, wo dann irgendwie aus dem Chrome heraus dann irgendwelche Texte zusammengefasst werden können oder eine Suchfunktion, wo du sagst, hey, jetzt, was man ja sehr oft ist, macht Control Find, ne? Und dann sucht man nach irgendwelchen Keywords. Und wenn du jetzt sagen könntest, ich mache Control Find und sag, wer hat diesen Artikel geschrieben, ja? Und dann wird halt quasi eine inhaltliche Suche gemacht, ja? Oder solche Features könnte ich mir gut vorstellen, weil das ist ja das, was die meisten von diesen, sage ich jetzt mal, KI-Browsern tatsächlich tun. Und aber, also wir waren ja letzte Woche bei Don't Be Evil oder besser gesagt, We Are All Evil, ja. wenn man das berücksichtigt, könnte man auch davon ausgehen, dass die einfach durch meine Cookies stirlen und versuchen, irgendwelche Traffic-Pattern rauszulesen oder vielleicht sogar inhaltlich mitzuschreiben, was ich da tatsächlich tue. Ja, weil früher gab es ja diese Hotjar und wie auch immer, diese, wo man halt die Maus bewegen und alles irgendwie mittracken konnte. Wenn man sich jetzt quasi dieses ganze Tracking-Data spart und eine lokale Analyse macht von dem, wie sich der User verhält, dann ist das natürlich sehr viel ressourcensparender für Google. Also dann hättest du quasi einen lokalen Training-Bot von Google, der schaut, was du tust, was du so einkaufst, was du so durch dich durchklickst oder mit der Maus bewegst oder reintippst oder Formulare ausfüllst und daraus dann lernt, was du, ja, wie sie dir mehr Werbung andrehen können.
Okay, also man müsste, wahrscheinlich ist es gar nicht so verkehrt, erstmal solche Unterstellungen zu machen, weil die Erfahrung lehrt, was möglich ist, das wird in der Regel auch getan. Und ja, deshalb ist da wirklich Vorsicht geboten. Ich empfehle allen, die diese Datei nicht auf ihrem Rechner haben wollen, mal sich diesen Beitrag von dem Alexander Hanf anzuschauen. Und da steht auch detailliert drin, wie ihr diese Datei löschen könnt und wie ihr dafür sorgen könnt, dass sie nicht mehr heruntergeladen wird. Also da müsst ihr so ein bisschen in die Chrome-Einstellungen reingehen.
Gut. Ja, wobei ich glaube, Google wird, also das ist natürlich für Google ist das natürlich super, weil sie können jetzt hier Rechenleistung auslagern, ja, an die ganzen User. Und lassen das on the edge rechnen und dann holen sich noch mehr die Ergebnisse. Das, also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das einfach nur ein Effizienzthema ist, wo sie dann einen Riesenhaufen Compute sich sparen, weil halt alle Leute das on the edge quasi direkt im Chrome-Browser auf den Rechnern von den Leuten oder auf dem Handy von den Leuten laufen lassen. Und dann sparst du dir quasi diese ganze Datenanalyse, was normalerweise halt dann irgendwie in der Cloud läuft. Also das so, irgend sowas wird es sein. Und man könnte mal tatsächlich ausprobieren, man löscht das und dann schaut man, ob man Crap-Werbung kriegt. Ja?
Aber das wäre ja dann so ein Ansatz wie dieses CT at Home zum Beispiel.
Das genau, alles, genau so. Die, ja.
Bloß eben ohne bewusste Einwilligung.
Genau. Vielleicht sind sie ja im CT.
Wer weiß, genau. Vielleicht finden wir ja dann wirklich irgendwann extraterrestrisches Leben.
Oder es ist distributed KI-Training.
Ja.
Also so wie CETI, nur halt, ja, dass ihre KI-Modelle durch die ganzen Rechner von den Leuten trainiert werden.
Das wäre eine elegante Umschiffung des Ressourcenproblems. Genau. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht von ChatGPT oder OpenAI ähnliche Dateien auf dem Rechner haben, ohne es zu merken.
Ja, na, die haben halt nicht die Distribution, die haben kein Chrome, ne?
Nee, aber wie heißt der Browser von OpenAI? Atlas, glaube ich.
Ja, ja.
Also gut, der ist natürlich nicht so verbreitet wie Chrome. Aber ja, also das stimmt. Der Gedanke kam ja übrigens auch. Google hätte die Möglichkeit zumindest. Okay, dann lass es doch gleich mal, wenn wir jetzt schon über Modelle reden, zu unserer Kategorie KI's Next Topmodel übergehen. Bevor wir, man muss dazu sagen, ich muss vorausschicken, die Ausbeute der neuen Modelle, die war in der letzten Woche eher gering. Wir haben was Neues dabei für euch, aber jetzt weniger als sonst. Aber bevor wir auf diese schauen, bin ich auf eine interessante Auswertung gestoßen, und zwar, dass neue KI-Bildmodelle jetzt, wie zum Beispiel GPT Images 2.0, dass die einen massiven Einfluss haben auf die Zahl der, der App-Downloads. In dieser Auswertung von App-Figures hat sich gezeigt, dass zum Beispiel die Bildgenerierung von GPT-4o oder auch Google Nano Banana, dass das zu einem extremen Anstieg der App-Download-Zahlen geführt hat und insofern sich positiv auch auf die Nutzerbasis ausgewirkt hat. Und das ist natürlich auch erstmal nachvollziehbar, denn gute Bilder oder auch gute Videos, die beeindrucken auf den ersten Blick natürlich mehr als jetzt zum Beispiel, wenn sich die Qualität von Texten spürbar verbessert. Also das ist einfach, der Mensch ist ein visuelles Wesen und ist dafür ansprechbar. Allerdings muss man auch dazu sagen, also erstens gibt es in dieser Regel eine Ausnahme und die betrifft DeepSeek R1. Da hatten wir letztes Jahr auch ausführlich drüber gesprochen. Das war ja ein Schock, muss man sagen, ein Ereignis, dass eben das chinesische DeepSeek Reasoning Modell dann auf einmal gleichgezogen hat mit der amerikanischen Konkurrenz. Und man muss auch noch dazu sagen, Downloads sind nicht gleichzusetzen mit mehr Umsatz. Im Gegenteil, kann es auch wirtschaftlich sogar nachteilig sein, weil diese Bild- und Videomodelle einen extrem hohen Ressourcenbedarf haben. Und das könnte auch dazu geführt haben, dass zum Beispiel OpenAI die Video-App Sora eingestellt hat, die ja auch durchaus für viel Begeisterung gesorgt hat, die aber offensichtlich einfach zu teuer war. Also das heißt, visuelle KI, die kann man nutzen, um eine App populärer zu machen, um ein KI-Modell populärer zu machen, aber ob sich das dann mittel- und langfristig lohnt, das sei so dahingestellt. Würdest du dieser zusammenfassenden Darstellung zustimmen?
Also historisch würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Also wir wissen ja, wie das alles gelaufen ist, damals mit dem OpenAI-Model, wo dann irgendwie dieses ganze Studio Ghibli-Hype rausgekommen ist. Bei Sora war es, glaube ich, war der Hype genau 2 Wochen lang und dann ist es recht schnell abgeebbt. Also das hat sich ja dann auch in den Zahlen gezeigt. Und als dann Nano Banana rausgekommen ist, hat halt Google ad hoc einfach ChatGPT überholt. Das muss man schon so sehen. Und ich glaube auch bei Meta gab es ja dieses Vibes und das hat ja wirklich massive Downloads auch ausgelöst, obwohl so diese klassische B2B-Klientel, die jetzt bei uns eher zuhört, sag ich mal, wahrscheinlich davon gar nichts mitbekommen haben, weil die mit Meta ungefähr genauso viel zu tun haben wie mit, Mulen, Nacktmulen.
Genau.
Also das sind so Dinge, interessant wären die Zahlen. Also mal schauen, ob es neue Zahlen geben wird mit dem neuen Images 2 Model von ChatGPT. Ob das jetzt auch tatsächlich wieder so eine Welle ausgelöst hat. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein bisschen abgeebbt ist, ne? Und dass die Sättigung schon recht groß ist und das halt, ich meine, zu den Zeiten, wo diese Sachen rausgekommen sind, waren die halt einzigartig und haben halt Use Cases geschafft, die vorher halt gar nicht möglich waren. Ja, also dieses Comichafte mit dem ChatGPT und dann das Lesen und das und diese Textverarbeitung von Nano Banana und dann halt auch diese ganzen, wo du halt Infografiken und dergleichen erstellen konntest. Das war halt natürlich ein super Hype, weil alle was damit anfangen konnten. Damit waren diese Sachen dann auch, sag ich jetzt mal, umsatzwirksam für die Modelanbieter. Und ähnlich wird es jetzt auch mit Images 2 sein, von ChatGPT. Die Frage ist ja, ob das tatsächlich if it moves the needle, ja, sozusagen. Das werden wir erst sehen. Ja. Bei Zora hat es die Needle gemoved, aber in die falsche Richtung. Mal schauen, ob sich das alles jetzt irgendwie auch bewahrheitet in Zukunft. Weil ich glaube, wenn wir jetzt die Qualität erreicht haben, wo man eigentlich mit den Image Models alles machen kann und es zwei, drei, also jeder, der jetzt ein neues Image Model rausbringt, das dieselbe Qualität hat wie das Images 2, also sage ich, würde ich voraussagen, dass das jetzt nicht unbedingt große Downloads auslösen wird. Höchstens die Usage wird sich sicher erhöhen, weil die Leute, die jetzt zum Beispiel mit Anthropic arbeiten und gar kein Bildmodel verwenden, und wenn Anthropic jetzt eins rausbringen würde, dann würden die das schon auch nutzen und dann würde vielleicht es bei anderen sinken, weil die das dort nicht mehr verwenden. Also es ist dann so ein bisschen Gewohnheitstier-Thema, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das sieht man ja auch in der Vergangenheit. Also immer dann, wenn es wirklich eine deutliche Verbesserung, eine spürbare Verbesserung, also eine ganz neue Ebene gibt, dann ist die Aufmerksamkeit groß. Aber jetzt kleinere Verbesserungen, die fallen da kaum ins Gewicht. Also da muss dann schon wirklich was kommen, was nochmal alles andere in den Schatten stellt. Wobei ich mir das jetzt gerade bei den Bildmodellen schwierig aktuell vorstelle, weil die Qualität bei GPT Images 2, die ist schon richtig gut. Also da wüsste ich jetzt gar nicht auf Anhieb, wo ich ansetzen würde, um zu sagen, das lässt das nochmal deutlich hinter sich. Also das ist so gut.
Wenn es jetzt jemand gratis rausbringt oder es ist so wie DeepSeek, ne? DeepSeek R1 ist ja rausgekommen. Bis zu dem Zeitpunkt waren alle Reasoning-Modelle hinter Paid-Barrieren sozusagen. Also wenn du ChatGPT die Paid-Variante gehabt hast, konntest du Reasoning-Modelle verwenden, vorher sonst gar nicht. Bei Gemini war es ähnlich. Und dann kam DeepSeek R1 und sagt, for free kannst du jetzt hier Reasoning-Modelle verwenden. Und das hat natürlich eine Riesenwelle ausgelöst. Und es war den Leuten scheißegal, dass das jetzt in China ist, weil die hatten jetzt zum ersten Mal freien Zugang zu Reasoning-Modellen. Und ich glaube, ähnlich wird es mit den Image-Modellen sein. Wenn jetzt der Nächste rauskommt und sagt, hey, du kannst jetzt mein Image-Model for free verwenden, dann wird das auch Downloads auslösen. Also wenn jetzt Google zum Beispiel sagt, okay, sie bringen das nächste Image-Model raus, Nano Banana 3, 4, keine Ahnung, und das ist so gut wie das Images 2, und das ist aber for free, na dann wird das auch wieder Downloads auslösen. Und vielleicht auch ein paar Conversions, aber ob man damit ein Business, ob man damit ein Business betreiben kann, ist eine andere Frage, ja.
Ja, genau. Also da musst du dann wahrscheinlich eher so Quereffekte haben, dass über den Weg du dann die Leute auch in wirtschaftlich interessantere Modelle anbietest, und dann könnte das funktionieren. Aber ich habe ohnehin den Eindruck, dass die KI-Anbieter im Moment so ein bisschen einen Sparkurs fahren. Wir hatten es ja im Vorgespräch zu diesem Podcast auch schon davon, dass wir das Gefühl haben, gerade die Qualität der Ergebnisse, die wir so geliefert bekommen, die ist gerade ziemlich schlecht. Als Beispiel haben wir Gemini genannt, was eigentlich immer so das beste oder zumindest in der letzten Zeit das beste Tool war, um Recherchen, aktuelle Infos auch durchzuführen. Da haben wir jetzt ziemlich viel alten Schrott bekommen bei unserem Test im Vorfeld oder bei der Vorbereitung. Auch GPT-5.5 hat deutlich nachgelassen, und ich habe so den Eindruck, dass da gerade wirklich auf die Hand über die Ressourcen gehalten wird. Und dazu passt auch ein Tweet von Sam Altman, auf den ich gestoßen bin. Und er hatte ja geschrieben vor ein paar Tagen, ich glaube, es war am Wochenende, dass er lieber billigere und schnellere anstatt schlauerer Modelle haben möchte. Also das könnte man natürlich jetzt auch so interpretieren, dass er beim Ressourcenverbrauch Abstriche machen möchte oder machen muss, weil der Tokenverbrauch durch die steigende Nutzung der KI durch die Decke geht. Deshalb muss ja OpenAI auch immer mehr in Rechenzentren und auch in Cloud-Ressourcen investieren, andere natürlich auch. Und wir sprechen ja immer wieder drüber, was das alles kostet. Das heißt, irgendwie müssen die Anbieter da gegensteuern. Und also für mich sind das alles klare Anzeichen dafür, dass diesem Wachstum, wie wir es jetzt bisher erfahren haben, Grenzen gesetzt sind, beziehungsweise wer Leistung möchte, der muss zukünftig wahrscheinlich mehr, deutlich mehr dafür bezahlen oder sich eben mit schlechterer Qualität zufrieden geben, oder?
Ja, also ich finde, es ist ein bisschen widersprüchlich, ja. Also auf der einen Seite, ich glaube, die Woche ist irgendwie die Message rausgekommen, da hat der Sam Altman irgendwie behauptet, sie sind jetzt, was das Stargate Project angeht, weil da war ja irgendwie so die Message, bis 2028 oder so wollten sie 9 Gigawatt an Rechenleistung irgendwie auf die Beine stellen. Und sie behaupten, dass sie das jetzt schon erreicht haben. Ja, also und das würde ein bisschen dem widersprechen, was wir tatsächlich quasi in der Realität sehen. Ja, also und das ist nicht abzustreiten einfach. Ja, also entweder sind diese Modelle einfach so viel ressourcenhungriger, als es alle geglaubt haben. Das würde aber auch die gesamte Berechnungsgrundlage irgendwie komplett verändern. Aber was wir halt auch quasi im Daily Business einfach sehen, ist, dass diese Modelle im Moment gerade quasi tatsächlich auf einem Sparkurs sind. Also du hast auch, wir haben das beide heute gleichzeitig, obwohl wir in unserer Recherche mit Gemini, die normalerweise im Deep Research, was so Internet suchen angeht, halt wirklich mit Abstand immer die Besten waren, ja. Aber der war einfach nur Crap, was der geliefert hat, ja. Und wir haben das unabhängig voneinander gemacht, ja. Und bei GPT-5.5, als das halt gerade frisch rausgekommen ist, haben wir natürlich auch diese Deep Research Sachen getestet. Und die waren natürlich großartig und das war wirklich super. Es war on the point, es war mit Faktencheck und all den Dingen, die wir uns halt wünschen, gerade für so Recherchen, gerade wenn wir so einen Podcast auch vorbereiten, ja. Weil ein großer Teil der Zeit geht auch irgendwie ein bisschen in den Faktencheck rein, ja. Weil es steht schon viel Blödsinn im Internet. auch wenn wir teilweise Dinge behaupten. Aber das ist wieder unsere persönliche, unser persönlicher Bias, sage ich jetzt einmal. Ja. Mhm. Aber auch die sind, also GPT-5.5, ich habe gestern nochmal ein Research durchgestartet und das war wirklich nix. Ja, also da Faktencheck war okay, aber die Quellen waren noch mehr ein Viertel von den Quellen, die er noch letzte Woche verwendet hat. Und das lag sicher nicht daran, dass es heute weniger Quellen gibt als letzte Woche. Ja. Und bei Anthropic ist jetzt der Qualitätsabfall jetzt nicht ganz so groß im Research, aber da muss man halt auch eingestehen, dass Anthropic im Research jetzt nie die große Leuchte war. Die sind immer sehr gut im Coding gewesen, aber im Research oder im Deep Research oder Web Research waren die halt immer ein bisschen hinterher. Also die haben zumindest auf dem Level sozusagen die Qualität gehalten. Aber was wir auch schon letzte Woche auch schon gesagt haben, im Coding haben sie halt total, also das ist alles auf Sparkurs. Und ich hatte jetzt diese Woche in meinen Coding-Projekten das erste Mal, wo dann offensichtlich hat das Anthropic auch mitbekommen, weil du kriegst jetzt plötzlich Messages, Pop-ups mit, wie zufrieden sind sie mit ihrer Session, ja? und das würden sie nicht machen, wenn sie nicht wüssten, dass da irgendwo irgendwas brodelt. Und ich, wenn das in der Vergangenheit gekommen ist, habe ich dann immer gesagt, ja, war eh gut, aber diesmal war es einfach schlecht, ja, weil die KI mir zwei Batch-Jobs jedes Mal gekillt hat und dann gesagt, oh, jetzt habe ich es schon wieder getan, es tut mir sehr leid, ja, sage ich, ja, schreibst du in das scheiß Memory? Ja, ich schreib's mir jetzt nochmal ins Memory. Und irgendwie 5 Minuten später hat er wieder den Batch-Job gekillt, ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, das nervt einfach, ja. Und dann, weil da kannst du einfach nicht weiterarbeiten, weil wenn die KI zwischendurch einfach irgendwelche Batch-Jobs, die du irgendwie, die länger dauern, killt, weil sie gerade irgendeinen Code ändert, ja, und dann den Container restartet, während der Batch-Job läuft, dann ist das halt irgendwie frustrierend, weil dann hast du wieder 2 Stunden Arbeit verloren. Ja, also das ist alles ein bisschen Fahrt gerade runter und dann verstehe ich natürlich, also ich glaube, das ist das, worauf du auch hinaus wolltest, dass die sagen, ja, wir wollen jetzt billigere Jobs, also billigere und schnellere KIs und nicht mehr diese intelligenten. Ja, das würde quasi darauf hindeuten, dass sie Ressourcenengpässe haben. Aber wie gesagt, das ist widersprüchlich, ne? Weil du kannst ja auf der einen Seite sagen, ich habe mehr Data Center gebaut, als wir alle prognostiziert haben. Und die sind auch noch live. Und auf der anderen Seite sagen, naja, eigentlich wird schon alles sehr eng. Ja,
das richtet sich vielleicht auch an unterschiedliche Zielgruppen. Also das kann natürlich auch sein. Aber es könnte auch einmal zeigt es, dass KI gerade für kritische Anwendungen, auch gerade das Beispiel, was du jetzt genannt hast mit deiner persönlichen Erfahrung, dass KI für kritische Anwendungen noch nicht zuverlässig genug ist. Und das wiederum könnte auch ein Argument dafür sein, dass man KI zukünftig zumindest in bestimmten Anwendungsbereichen noch viel mehr on-premise, also sozusagen lokal einsetzt. Da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf dann in unserem Schwerpunkt. Also man sollte sich nur dessen bewusst sein, dass eine KI, die heute super Ergebnisse liefert, dass die morgen weniger gute Ergebnisse produzieren oder sogar Schrott produzieren kann.
Es ist halt eine Blackbox, ne? Das ist richtig. Etwas, gerade diese API-basierten oder Large Language Model Provider, du weißt halt nie, ob der jetzt was Neues eingespielt hat, eine Testversion hat, ob du in irgendeiner Zielgruppe bist, wo sie irgendwas testen oder und wenn du da irgendein Produktivsystem drauf hast, ich meine, das ist teilweise echt fahrlässig. Also wie gesagt, ich meine, wir hatten das eh schon mehrfach schon besprochen, ne? dass wir solche Modelle ausschließlich immer mit lokalen Modellen, also fast immer mit lokalen Modellen verwenden, außer es sind irgendwelche Wurscht-Use-Cases, ja.
Genau.
Dann kannst du auch die großen Modelle verwenden über die API, aber die meisten Sachen, die business-relevant sind, das wird alles mit On-Premises und lokalen Open-Source-Modellen verwendet, weil das sonst nicht vertrauenswürdig genug ist.
Aber ich meine schon, Forrest Gump hat ja gesagt, KI ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt, ne?
Genau.
Und das bestätigt sich eben auch wieder.
Genau.
Gut, aber wir haben wirklich auch neue Modelle mitgebracht. Und zwar einmal haben wir NVIDIA Nemotron 3 Nano Omni, ein multimodales Modell, mit dem man Text, Bild, Video und Audio kombinieren kann. Und damit soll man vor allem einen höheren Durchsatz bei geringeren Kosten hinbekommen. Und das sowohl lokal als auch per Cloud. Und das ist vor allem wichtig für autonome KI-Agenten und kann sicherlich auch in der Robotik wertvolle Dienste erbringen. Also das wäre schon mal das eine. Finde ich zumindest mal eine Erwähnung wert. Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich finde es immer, also man muss sagen, NVIDIA ist ja derjenige, der diese Nemotron-Serie vorantreibt. Die bauen schon sehr gute Open-Source, Open-Weights-Modelle. Ja, und gerade dieses 3 Nano, das ist auch sein 30B-Modell, also 30 Milliarden Parameter, aber halt Mix of Experts wieder mit 3 Milliarden aktiven Parametern. Und also das ist erstens einmal, dass es ein Open Source multimodales Modell gibt, das vielleicht zur Konkurrenz steht zu jetzt Gemma 4. Also Gemma 4 hat ja auch schon, also Google hat ja auch mit Gemma 4 ein ähnliches Modell rausgebracht. Aber ich finde es immer sehr gut, dass Nvidia hier auch quasi den Ball immer vorantreibt. Also dass auch die amerikanischen Provider, die dessen Hauptgeschäft es ist, quasi über KI Geld zu produzieren oder Geld zu verdienen, dass es trotzdem eine Open-Source-Welle gibt, die aus den aus der westlichen Welt kommt. Ja? Und die auch jetzt von der Qualität her gut genug ist für den Einsatz in der Industrie. Und was man halt bei dieser Nemotron-Serie auch nicht unterschätzen darf, Google, also Nvidia, arbeitet ja auch mit dieser ganzen GRUT. Also die haben ja auch diese GRUT-Modelle für die Roboter und die Kombination. Und ich glaube, was man schon ein bisschen sieht bei Nvidia ist, dass sie versuchen, all diese Sachen zusammenzuführen. Also dass sie versuchen, ein Open-Source-Modell zu entwickeln, dass sie dann letztendlich auf irgendwelchen Robotern installieren können, das nicht nur Reasoning und Verstehen kann, sondern halt auch steuern. Und die Kombination eben aus dem GRUT und aus dem Nemotron und auch quasi in Kombination mit der Robotik finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ich meine, Nvidia macht das natürlich, weil sie die Hardware dafür verkaufen wollen und weil sie auch mit ihrer Softwareplattform, ja, hier die Leute dazu zwingen, letztendlich da auf Nvidia-Hardware zu bleiben, weil du kannst das dann halt nicht, du kannst diese Modelle dann halt nicht auf irgendwelchen, Infrastruktur oder GPUs laufen lassen, die jetzt nicht auf dem Software-Stack von Nvidia laufen. Ja.
Ja, klar, das ist sicherlich auch das Ziel des Ganzen. Aber was ich wirklich interessant finde, das ist eben auch dieser Trend oder zumindest mal diese zunehmende Entwicklung von solchen leichtgewichtigen Modellen, die eben auch lokal betrieben werden können. Und das gilt auch für das nächste Modell oder die nächste Modellfamilie, und zwar IBM Granite 4.1. Und das gibt es in drei Größen, nämlich mit 3, 8 und 30 Milliarden Parametern und das Ganze unter der Apache 2.0 Lizenz. Und wir haben hier ein Kontextfenster von bis zu 512.000 Token, also sehr, sehr ordentlich. Und auch hier kann man eben leichtgewichtige Anwendungen beziehungsweise auch einen ressourcensparenden Einsatz haben, was auch wieder so ein bisschen in dieses Gesamtszenario passt, was wir jetzt schon angesprochen haben. Es ist sehr vielseitig einsetzbar, laut IBM für Enterprise-Anwendungen, Tool-Einsatz für Retrieval Augmented Generation, aber auch für agentenbasierte Workflows zur Generierung von Code und zum mehrsprachigen Einsatz. Also da ist wirklich eine große Bandbreite gegeben. Spannend finde ich dabei, wie gesagt, oder vor allem diese Lizenzierung, also Open Source, das macht es schon interessant für, ja, auch für Anwender, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen für teure Cloud-Zugänge. Welche Chancen siehst du bei diesem Modell oder welche Einsatzmöglichkeiten?
Was viele ja nicht wissen, ist, dass IBM tatsächlich einer der führenden Unternehmen ist bei der Implementierung von AI-Lösungen. Und auch die IBM-Modelle sind in sehr vielen Unternehmen schon bereits implementiert, weil IBM ja schon sehr früh angefangen hat, AI sozusagen zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln und auch einzusetzen. Die Modelle, die IBM rausgebracht hat, die sind jetzt nicht so öffentlichkeitswirksam, aber im Enterprise-Segment werden sie schon in vielen Bereichen eingesetzt. Und IBM hat ja den Vorteil, dass sie ja auch quasi Forward-Deploy-Engineers quasi haben. Also die sind quasi eine Firma, die nicht nur die Modelle selbst entwickeln, sondern auch eigene Leute haben, die das dann in Production bringen bei den Kunden. Das heißt, selbst wenn die Kunden keine Ahnung haben, wie sie das Problem lösen, sie können zu IBM gehen und IBM erstellt eine Lösung für sie, für Sprachagenten, für Vision-Agenten, für strukturierte Dokumentenextraktion aus Tabellen oder Charts oder was auch immer, ja. Sicherheitsmodelle, all diese Dinge gibt's bei IBM sozusagen aus dem Regal zum Einkaufen, inklusive Implementierung, natürlich zu einem Premiumpreis, ja. Das heißt, die Modelle sind zwar frei und die Modelle sind zwar Open Source, aber die Implementierung ist halt meistens von IBM selbst. Es gibt natürlich auch viele AI-Experten, die hier auch zugreifen. Aber es ist gar nicht so einfach, Zugang zu all diesen Sachen zu bekommen. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Man muss auch sagen, die Apache 2-Lizenz hier ist schon auch eine gute Ansage, weil vorher gab es zumindest Lizenzen, die dann schon in gewissen kommerziellen Nutzen, also kommerziell nicht genutzt werden durften. Also hier darf sie auch kommerziell genutzt werden, offensichtlich. Aber IBM ist auf jeden Fall einer der stillen Riesen hier in dem Umfeld. Und auch wenn sie nicht die besten Modelle bringen, sie bringen sicher einer der meisten Implementierungen. Und das ist ja dann auch der Grund für, ich meine, wir haben, glaube ich, noch eine Message darüber, warum hier es auch, die nächste Message ist das dann quasi im Markt, warum OpenAI zum Beispiel hier der Deployment Company baut, ja, aber da reden wir nachher nochmal drüber. Das ist das, was IBM quasi intrinsisch schon ist.
Genau, also über IBM reden wir wirklich selten hier. Das ist erstaunlich, weil, wie du schon sagst, ne, also es ist ein wichtiger Player auch im KI-Sektor. Und das ist jetzt nur ein Beleg dafür. Aber du hast jetzt auch den Markt angesprochen und damit kommen wir auch zu unserer nächsten Kategorie. Es ist jetzt gerade Berichtssaison, Quartalsberichte und die großen Google, Amazon, Microsoft, Apple haben alle jetzt Zahlen vorgelegt und du hast da mal was vorbereitet. Wie sieht's denn da aus? Sprudeln die Gewinne weiterhin so schön wie schon immer?
Ja, die große Frage war, da haben ja alle letzte Woche haben ja ganz gespannt drauf gewartet. Ich meine, alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden jetzt schon 1000 Podcasts und News und sonst irgendwas gehört haben oder die ganzen Rückschlüsse hier schon mehrfach gehört haben. Aber für alle die jetzt nicht die ganze Zeit ganz nah an der Börse waren und trotzdem interessiert sind, wie es ausgegangen ist, für die will ich das nochmal kurz zusammenfassen. Also die Grundhypothese und vor dem, warum alle so gespannt auf die Big Tech Earnings gewartet haben, ist, erstens wollten alle wissen, okay, all die CapEx-Investitionen, die jetzt getätigt wurden, führen die irgendwo hin? Wenn das so wäre, müssten die alle massive Zuwächse haben. Und das wollten alle sehen, ob das tatsächlich so ist. Wenn es passiert ist, dann würde die Musik weiterspielen. Wenn nicht, dann würden die Märkte einbrechen. Aber alle, die Aktien haben, haben gemerkt, es ist nicht eingebrochen. Ganz im Gegenteil. Highest Highs haben wir wieder. Und auch der Ausblick. Auch der Ausblick ist etwas, wo alle ganz gespannt drauf gewartet haben. Okay, was wird passieren, weil die ganzen Prognosen, wenn man irgendwie den Jensen Huang gehört hat von Nvidia, dann müssten die ja alle quasi ihre CapEx-Ausgaben nochmal um 50% steigern oder mehr. Und das wollten natürlich auch alle sehen, ob da schon irgendwelche Prognosen zu sehen sind und ob der gesamte Markt tatsächlich so verrückt ist, wie alle glauben. Und dann lege ich gleich mal los mit einem, der jetzt außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielt hat, aber trotzdem enttäuscht hat. Ja. Und zwar Microsoft. Ja, Microsoft hat 82,9 Milliarden Umsatz gemacht. Das ist ein Plus von 18%. Ein Operating Income von 38,4 Milliarden. Also da sind sie um 20% gewachsen gegenüber dem Vorjahresquartal. Also das ist schon mal ein gutes Signal. Ja, das heißt auch, dass der Umsatz ist um 18% gewachsen und der Income ist um 20% gewachsen und der Net Income ist sogar um 23% gewachsen. Das heißt, es gibt einen Hebel, der dazu führt, dass mit mehr Umsätzen sogar höhere Gewinne erwirtschaftet werden. Das heißt, entweder gibt es eine höhere Nachfrage oder halt der Markt akzeptiert höhere Preise. Das ist eine wichtige Message. Was für alle, worauf alle geblickt haben, ist das Wachstum von der Cloud-Sparte von Amazon, von Microsoft, und zwar die Asia wächst. Also wie stark ist Microsoft Asia gewachsen? Und da waren alle ein bisschen enttäuscht. Zuletzt waren sie bei 39% und jetzt sind sie gestiegen auf 40% Wachstum. Das heißt, es gab keine großartige Beschleunigung im Wachstum von Microsoft Asia. Und das mag jetzt mehrere Gründe haben. Erstens einmal, wir haben ja auch schon gehört, dass die alle Supply Constraints sind. Das heißt, die haben schon Maximum. Also die haben eine Vollauslastung. Ja. Und gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass OpenAI, der ja einer der größten Umsatzbringer ist, sich jetzt hier von Microsoft löst. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine Ursache ist. Aber gleichzeitig gibt es diese Remaining Performance Obligations. Das ist quasi, Remaining Performance Obligations sind quasi die Umsätze in der Zukunft, die jetzt schon bestellt sind. Und die sind um 99% auf 627 Milliarden angewachsen. Ja, also das heißt, es ist absurd. Ja, es ist wirklich unfassbar viel Umsatz. Wir wissen natürlich alle, dass da steckt hier OpenAI dahinter, da stecken die anderen LLM-Anbieter dahinter. Das heißt, man kann das jetzt alles nicht ganz so sehen. Aber gleichzeitig haben sie auch die CapEx-Kosten jetzt angehoben. Ja? Also die CapEx-Guidance ist auf 190 Milliarden gestiegen. 2025 waren es noch 61% weniger. Ja. Also das ist mal über Microsoft zu sagen und Copilot und so Schnickschnack. Ja, das ist alles schön, aber hat irgendwie keinerlei Relevanz. Und dann kommen wir schon zu dem Highflyer, und zwar Alphabet, also Google. Die haben 109,9 Milliarden Umsatz gemacht. Das heißt, die haben fast 110 Milliarden Euro Umsatz im Quartal. Das ist schon krass. Das ist 22% year over year höher. Operating Income liegt bei 39,4 Milliarden und Net Income 62,5 Milliarden. Das ist ein Plus von 81%. Und jetzt kommt der Überhammer, mit dem hat keiner gerechnet. Und zwar Google Cloud Umsatz ist auf 20 Milliarden angestiegen. Das ist eine Beschleunigung auf 63%. Und damit hat auch keiner gerechnet. Das heißt, die wachsen mit 63% in der Cloud-Sparte. Und auch der Cloud Operating Income liegt schon bei 6,6 Milliarden. Also das ist schon etwas, womit keiner gerechnet hat. Und auch das Cloud Backlog hat sich auch fast verdoppelt, also die Remaining Performance Obligations auf 460 Milliarden. Das ist ja also schon ziemlich verrückt. Da hat man sich angeschaut, okay, was sind die CapEx-Ausgaben? Die sind bei knapp 36 Milliarden gewesen im ersten Quartal, aber die Guidance aufs restliche Jahr hat sich erhöht auf 180 bis 190 Milliarden. Das heißt, da sind jetzt nochmal so knapp 10 Milliarden dazugekommen. Und sie haben angekündigt, 2027 wird sich das signifikant erhöhen. Was auch immer das heißt, ja, das werden wir dann wahrscheinlich im Q4 erfahren. Aber das ist schon ja, also fast 200 Milliarden an Datacenter-Ausgaben. Dann Gemini Enterprise, das ist auch nochmal gewachsen um 40%, also bezahlte Monthly Active Users um 40% ist gewachsen. Search-Umsatz ist um 19% gewachsen. YouTube-Ads um 11%. Und das ist jetzt auch etwas, was interessant ist, weil alle ja gesagt haben, Suche ist tot. Ja? Also Suche, da wird Google irgendwie, es wird abgelöst durch KI. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Search-Umsatz wächst schneller als je zuvor. Und YouTube sinkt. Also das ist auch irgendwie ein bisschen kontraintuitiv. Ja. Aber das heißt, all die Leute, die gesagt haben, ja, Suche ist tot und Werbung in der Suche, das werden sie nicht monetarisieren können. Offensichtlich können sie das sehr gut. Und sogar noch viel besser, als alle geglaubt haben.
Mhm. Es gibt ja auch von Google dazu noch ein paar Infos. Die haben ja auch gesagt, dass dadurch, dass man jetzt eben genauer sagen oder ausdrücken kann, was man möchte, was man sucht, durch die ja, Prompts im Prinzip statt der bisherigen Suchanfragen aus 2 oder 3 Wörtern, dadurch ist das Aufkommen an Suchanfragen auch deutlich gestiegen. Und ich glaube, das ist auch gerade so ein Lernprozess, der bei den Nutzern stattfindet. Dass sie immer vertrauter werden mit dieser Interaktion, mit diesen Interfaces und dass sie dadurch eben auch noch viel, viel mehr und viel öfter recherchieren. Also davon profitiert Google. Ich persönlich habe da auch nie dran gezweifelt, muss ich sagen. Also mir war das klar. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Wir haben ja auch gesagt, also Google wird da sicherlich weiterhin diesen Markt, dieses Segment dominieren und das sieht man ja jetzt auch.
Genau, also all die und auch all die, die geglaubt haben, dass ChatGPT sozusagen den Werbemarkt übernehmen könnte oder einen großen Teil des Werbemarktes übernehmen könnte, das sieht man nirgends. Und das wird man wahrscheinlich auch nirgends sehen, weil das einfach nicht passieren wird. Weil warum sollte sich Google hier das die Butter vom Brot nehmen lassen? Ja.
Kleine Randnotiz, seit gestern, glaube ich, ist auch eine neue Landingpage für ChatGPT-Ads verfügbar. Also da kann man sich jetzt registrieren. Es gibt auch neue Infos zum Conversion-Tracking und so weiter. Also zumindest ist mal OpenAI da nicht untätig.
Naja, also das wusste ich nicht. Das könnte ich mir tatsächlich mal anschauen, weil die Hardware-Wartung könnte ich mir auch vorstellen. Wenn die das gut hinkriegen, kann ich das schon probieren. Aber das, was sie da das letzte Mal promotet haben mit den Ads, das war wertlos. Ne? Also da stecke ich keinen Cent rein. Aber wenn die jetzt andere Modelle und andere Attributionsmodelle haben, dann könnte ich mir das schon vorstellen.
Wenn ja, also ich glaube, ein Versuch ist es wert. Genau. Also Versuch ist es wert. Ich glaube, die werden das auch schon versuchen, nach vorne zu treiben und da besser zu werden. Weil es schon auch, denke ich, gerade im Consumer-Bereich eine wichtige Einnahmequelle sein kann, wenn das alles gut funktioniert.
Ja, wir werden sehen. Aktuell ist es Google ganz klar und Meta, die hier ganz vorne an der Front sind und weiterhin wachsen und immer schneller wachsen, was auch wieder keiner geglaubt hätte. Also der Papst ist tot, hochlebe der Papst, ja. Das ist irgendwie hier gerade eine Reinkarnation, ja.
Ja, stimmt. Dann, du, ja. Warst du mit deinem Marktüberblick fertig oder hast du noch was zu ergänzen?
Ich würde noch Amazon kurz reinbringen, weil die auch sehr überrascht haben. Also Amazon, Quartalsumsatz 181,5 Milliarden Dollar. Ein Plus von 17%. Das heißt, auch die wachsen jetzt schneller als vorher. Und ja, die Net Income von 30 Milliarden, das heißt, das hat sich jetzt fast verdoppelt. Ja, also die haben den Net Income fast verdoppelt. Und der kommt klarerweise aus dem AWS-Umsatz. Der macht fast 38 Milliarden, ist um 28% gewachsen. Also die sind fast doppelt so groß wie Google, wachsen aber trotzdem mit 28%. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf diesem Niveau so stark zu wachsen, ist schon absurd. Und auch das Operating Income aus der AWS-Sparte liegt bei 14,2%. Also 14,2 Milliarden US-Dollar. Das ist schon irgendwie ziemlich verrückt, ja. Die Werbesparte wächst auch mit 24% auf 17,2 Milliarden. Das unterschätzt man ja immer. Amazon wird immer so als Retailer und so hergestellt, aber in Wirklichkeit verdienen sie ihr Geld mit Werbung. Und zwar fast auf demselben Level wie Google, sage ich jetzt einmal, oder Meta. Also das ist sicher der drittgrößte die größte Werbeplattform der Welt. CapEx-Ausgaben waren in Q1 44,2 Milliarden und geplant sind bis Ende 2026 200 Milliarden. Also das ist der höchste Spender sozusagen, absolut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und da sieht man jetzt auch schon eine Trendwende. Schaut man sich den Free Cashflow an, also das, was quasi übrig bleibt in der Kasse, kollabiert der um 95%. Das heißt, der gesamte Free Cashflow ist reduziert auf 1,2 Milliarden total. Ja? Und das ist klarerweise aufgrund der steigenden CapEx-Ausgaben. Und das ist wieder etwas, was wir jetzt sehen. Ja? Also bis jetzt. Und da bin ich jetzt gespannt, ob sich die Hyperscaler tatsächlich verändern oder nicht, ja. Weil bis jetzt war es ja so, die Hyperscaler waren schon so ein bisschen Asset-Light, ne? Also die haben nicht wirklich viele CapEx-Ausgaben gehabt, sehr aus der Software-Ecke und konnten so halt hohe Margen erzielen mit der Cloud-Infrastruktur. Das ist halt immer, also das war im Verhältnis zu den CapEx-Ausgaben, waren die Einnahmen und die Gewinne schon sehr, sag ich jetzt mal, ja, schon sehr moderat, ja. Jetzt sehen wir einen massiven Investitionszyklus und der gesamte Free Cashflow wird quasi in die CapEx-Ausgaben reingesteckt und das wird sich nicht ausgehen. Das heißt, wenn Google hat ja auch gesagt, sie werden das signifikant erhöhen. Das heißt, sie können es nicht mehr aus dem Free Cashflow bezahlen. Was wird passieren? Sie müssen das in irgendwelche Credits oder in irgendwelche über SVPs, Special Purpose Vehicles oder irgendwelche Anleihen finanzieren. Und dann verändert sich aber die gesamte Bewertung dieser Unternehmen. Weil bis jetzt hatten die alle keine Schulden, hatten einen Free Cashflow ohne Ende, haben massive Profite gemacht und hatten auch noch Cash übrig. Jetzt werden sie aber Asset-Heavy-Unternehmen. Das heißt, sie so wie Industrie, ja, die Fabriken bauen und die müssen dann über Jahre abgeschrieben werden und verlieren dann tatsächlich nach 5 bis 6 Jahren ihren Komplettwert. Das heißt, die Softwarebewertungen dieser Unternehmen könnte sich aufgrund der Veränderung der Kapitalstruktur massiv verändern. Und dann ist halt der Multiplier nicht mehr, weiß ich nicht, 20, sondern vielleicht nur 10. Ja? Und dann könnte das auch wieder eine massive Verschiebung bringen. Aber das ist jetzt mal nur eine Hypothese. Ja? Ob das so kommen wird oder nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man im Blick behalten muss, weil wenn jetzt der Markt, das im Moment sind alle auf Wolke 7, ja, oh, wir machen ganz viel Geld und das Ding druckt Geld und es wächst und es ist verrückt und AI und das wird die Welt verändern und es wird neue Errungenschaften machen, aber in 3 Jahren, wenn die Kredite refinanziert werden müssen und die Cashflows vielleicht oder beziehungsweise die Gewinne sich, sage ich jetzt mal, nicht mehr in zweistelligen Bereichen wachsen, dann ist die Bewertung plötzlich nicht mehr gegeben und dann könnten die einen massiven Abfall haben. Und das könnte auch wieder so eine Crash-Situation könnte man schon so eine Crash-Situation voraussehen. Aber aktuell ist noch alles gut, alle sind happy, alle sind glücklich, verdienen Geld wie Sau. Free Cashflows und auch das, also es darf jetzt wirklich nichts schief gehen, ja, wenn die ihren gesamten Free Cashflow da reingehen. Das sind so die Dinge, über die ich reden wollte. Ich könnte jetzt noch über Apple reden, aber um ehrlich zu sein, ja, Apple wächst, verkauft mehr iPhones und verkauft mehr Mac Minis aufgrund von AI. Margen sind hoch, haben super Ergebnisse und sind die einzigen, die nicht in CapEx investieren, aber haben auch jetzt Ausgaben klarerweise für die Produktion. Ja, also und es gibt, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, der Tim Cook tritt ja zurück, ne? Also es kommt ja ein neuer CEO, der eher aus der Hardware-Ecke kommt. Und ja, und Tim Cook hat jetzt hier ein Unternehmen übergeben, das super profitabel viel Geld druckt. Gerüstet ist für die Zukunft.
Ja. Das muss man nur mal gucken, wenn du Apple ansprichst, wie lange jetzt noch dieses Smartphone als Formfaktor noch aktuell bleibt, ob dann doch mal irgendwann was anderes kommt und was das dann für Apple bedeutet und ob Apple dann wieder ganz vorne stehen wird, was diese neue Gerätekategorie angeht oder ob dann wieder jemand ganz anderes sich vortut. Also das könnte spannend sein. Und da würde ich jetzt mal passend dazu gleich mal noch zu einer Meldung springen, die wir auch heute noch rausgesucht haben, und zwar Smartphone von OpenAI. Also OpenAI plant ja oder entwickelt ja gerade ein KI-Smartphone, kann man sagen. Also sicherlich auch eine wichtige Entscheidung, um auch einfach die Etablierung der eigenen Dienste noch ein bisschen besser voranzubringen und eben auch verschiedene Ebenen in dieser ganzen Wertschöpfungskette abzubilden. Und dieses neue Smartphone, beziehungsweise wird unter dem Titel AI Agent Smartphones wird es gehandelt in Zusammenarbeit mit Partnern wie MediaTek, Qualcomm, LuxShare. Das soll auch so ein bisschen neues Konzept bringen. Das heißt, statt vieler einzelner Apps kann man einfach das, was man möchte, von KI-Agenten erledigen lassen. Und dazu benötigt OpenAI aber die volle Kontrolle über das Betriebssystem und die Hardware. Und ja, damit ist eben dieses Smartphone auch ja das geeignete Vehikel dafür. Das Ganze soll mit einer lokalen On-Device-KI funktionieren und dann entsprechend werden bestimmte Dinge auf dem Gerät erledigt, andere werden dann an die Cloud ausgelagert. Und ja, also das könnte nochmal spannend werden, ob das dann wirklich Apple gefährlich werden könnte auf dem Bereich Smartphones. Das wird man sehen. Das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, wie sich dann diese Hardware letztendlich auch anfühlen wird. Aber ja, das zeigt schon, dass wir zumindest mal so einen kleinen Schritt weg von dieser gewohnten App-Umgebung dann gehen könnten, wie wir sie heute noch haben. Kannst du dir das schon so konkret vorstellen, wie das aussehen kann? Und kannst du dir auch vorstellen, sowas dann zu benutzen?
Ja, ich meine, das Problem ist halt, das, was OpenAI hier macht, ist genau das, was Meta auch schon versucht hat und was Amazon auch schon versucht hat mit dem Fire Phone. Und Meta hat ja auch versucht, ein Device rauszubringen. Und der einzige Grund, warum sie das gemacht haben, ist, weil du halt deine 30% an Apple abtreten musst oder an Google abtreten musst, wenn du halt deine bezahlbaren Apps an irgendwelche Kunden anbietest. Und der Mehrwert, den Unternehmen wie eben Apple leisten, ist 0, gar nichts. Das ist einfach nur eine Steuer dafür, dass das halt dann im App Store angeboten wird. Du es runterladen, installieren kannst und dann trittst du 30% der Gesamteinnahmen an Apple ab. Und der einzige Grund, warum sie das können, ist, weil sie das Gerät haben. Und das hat ja auch schon dazu geführt, dass sie fast, also und es kann dir jederzeit auch passieren, dass eben Anbieter, also Meta hatte ja dieses Problem, als Apple und Google einfach mal so ein bisschen die Schrauben angezogen haben und gesagt haben, oh, Data Privacy, und jetzt kriegst du nicht mehr alle Informationen von den Usern. Und dann war plötzlich das gesamte Werbekonzept von Meta im Arsch. Ja? Und dann wären die fast daran zugrunde gegangen, weil ihr gesamtes Geschäftsmodell einfach durch eine Privacy-Regel auf dem iPhone und auf den Android-Phones dazu geführt haben, dass sie nicht mehr die richtige Attribution machen konnten, nicht mehr das Targeting machen konnten und natürlich die Werbekunden damit nicht mehr bedienen konnten. Und das ist natürlich eine existenzielle Bedrohung. Da gab es dann halt diese ganzen Versuche über die Regulierung, dass die das dann irgendwie mit dem App Store, dass sie nicht alles, also dass die Gebühren zu hoch sind und dass die Leistung von diesen Anbietern zu gering ist für diese Marge. Aber das hat Alex nichts geholfen, weil ja, die haben halt einfach gemacht, was sie wollten. Und die Regulierung wurde halt gut lobbyiert, damit das halt sich nicht durchsetzt, sowohl in Europa als auch in USA. Und jetzt wollen natürlich alle diese 30% loswerden. Und da würden sie dann auch jede Schweinerei angehen, sage ich jetzt einmal, um diese, weil das ist ja ihre Rohmarge, ja, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja ein Umsatzthema und kein Rohmargenthema. Apple kriegt ja nicht 30% der Rohmarge, sondern kriegt 30% des Umsatzes. Und wenn du aber nur 30% also Rohmarge machst, dann ist das deine gesamte Marge. Und oder du erhöhst halt die Preise so massiv. Und das ist, und dann funktioniert das halt nicht. Und wenn es jemand dann gibt, wie eben Google, die das dann for free anbieten, dann wird halt Google das Rennen machen, weil die müssen sich selbst kein Geld zahlen. Und wenn zu einem späteren Zeitpunkt Apple beschließt, mit Google zu kooperieren, also oder jetzt schon bekannt ist, dass sie mit Gemini das machen, dann wird OpenAI einfach verlieren, ja, weil die Marktsetzungsmacht von Apple hier quasi eine Kingmaker, also das ist eine Kingmaker-Fähigkeit, ne? Die können sagen, wer es überleben wird und wer nicht. Und das ist natürlich eine existenzielle Bedrohung für OpenAI, und deswegen werden sie dieses Phone rausbringen. Ob es ihnen gelingt, das ganze App, also die ganze App-Landschaft zu verändern, ist eine andere Frage. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass sich das verändern wird. Und deswegen glaube ich auch nicht an Apple, Ja, aber ich glaube schon lange nicht an Apple und trotzdem haben sie es immer überlebt. Also das, ich glaube, ich hatte vor 6, 7 Jahren schon Diskussionen mit etlichen Freunden, wo ich gesagt habe, Innovationskraft von Apple ist bei null. Sie bringen nur das nächste iPhone raus und trotzdem sind sie eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und offensichtlich ist Innovation doch nicht so relevant, sondern es geht rein um Status und solange sie den prägen können, ist es ausreichend. Aber wenn jetzt tatsächlich jemand daherkommt und sagt, hey, auf seinem Telefon ist es nicht mehr so, dass ich irgendwelche Apps habe, sondern ich quassel da einfach rein und das Ding tut oder erstellt on demand dann die richtige App oder das Spiel oder was auch immer ich gerade tun will und greift nicht auf irgendeinen App Store hin, wo ich dann wieder mich registrieren muss, wo ich irgendwas tun muss, sondern es startet einfach, dann könnte das schon eine massive Disruption für Apple und auch für all die anderen, also auch für den Google App Store bedeuten. Ne? Aber ich glaube, Google ist da noch besser gerüstet als Apple auf jeden Fall.
Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen bei OpenAI bleiben, also da, passend dazu gibt es ja auch noch eine neue Meldung, dass jetzt ein Invest stattfinden soll in eine neue Deployment Company oder hat auch den Namen The Deployment Company. Und das soll so ein bisschen dafür sorgen, eben KI-Apps ein bisschen besser zu verteilen oder zu integrieren. Siehst du das auch so ein bisschen als wichtigen strategischen Move oder ist das eher so eine Randnotiz?
Nee, ich glaube, das ist die Zukunft. Also das ist es, wie sich die Unternehmen, also OpenAI macht ja Modelle. Die Modelle können sehr viele Dinge, aber wenn jedes Enterprise hat das Problem, dass die Integration dieser Modelle einfach eine sehr komplexe Aufgabe ist. Du musst dich um Daten kümmern, du musst dich um Datenbereinigung kümmern, du musst dich um Sicherheit kümmern, du musst dich um Workflows kümmern, es gibt einen ganzen Haufen Aufgaben, bis du tatsächlich den Nutzen von KI in deine Enterprise reinbringen kannst. Und das wird aktuell gemacht von eben Unternehmen wie Accenture oder sonst irgendwelche Consulting-Buden, die hier versuchen, eben mit ihrer Expertise die Modelle an die Enterprise-Kunden zu bringen. Aber die haben natürlich keine Bindung. Das heißt, ein Accenture ist es scheißegal, ob das jetzt über Anthropic läuft, OpenAI läuft oder über ein Open-Source-Modell läuft, weil deren Verpflichtung ist es, das Problem des Kunden zu lösen. Und wenn aber OpenAI möchte, dass ihre Modelle als Kernelement implementiert werden oder halt auch erfährt, was tatsächlich die Probleme der Enterprise-Kunden ist, dann müssen sie irgendwie diese Forward-Deployment-Engineers in den Markt bringen. Und das ist genau das, was sie jetzt hier mit der Deployment-Company machen. Das sind einfach Forward-Deployment-Engineers, die zum Kunden gehen, sich anschauen, was ist das Problem, wie kann man das Problem lösen mit den Modellen von OpenAI. Und dann implementieren die das. Wahrscheinlich muss das nicht einmal kostendeckend sein, diese Implementierung, weil sie dann anhand der Modelle gut verdienen werden. Also es ist quasi so eine Art Vorausleistung, um dann die monatlichen oder was auch immer quartalsweisen Abschöpfungen dann über das Modell zu bekommen. Und das ist dann natürlich ein Reoccurring Business. Und der Deployment Company ist quasi ein einmal Projektgeschäft, wie sie zu den Kunden reinkommen. Aber durch das Reoccurring Business ist das natürlich ein gutes Geschäft für OpenAI. Und ich glaube, die das gut machen, also diese Integration, und Anthropic hat ja auch ähnliche Ansätze mit anderen Firmen schon gestartet, wo sie eben so Joint Ventures machen, um dann ihre Lösungen bei den Kunden zu implementieren. Anthropic hat noch den anderen Ansatz, wo sie versuchen, mit den Branchen zu kooperieren. Also jetzt erst vor kurzem haben sie, glaube ich, mit Goldman Sachs und anderen Banken so eine Art Add-on rausgebracht, wo die ganzen Earnings-Zahlen dann automatisch analysiert werden können und auf Investor-Grade dargestellt werden können. Und damit helfen sie quasi den Banken, damit sie diese ganze mühsame Datenarbeit nicht mehr machen müssen. Das ist der Ansatz eher von Anthropic, und OpenAI macht es halt eher wie, wie heißt der, von Alex Karp, genau, von Palantir. Ah. Also Palantir ist ja genau so groß geworden. Ne? Die haben eigentlich ein, als die angefangen haben, haben die sich quasi als KI-Firma zwar verkauft, aber Geld verdient haben sie größtenteils mit den Leuten, die zum Kunden gegangen sind und dort die Prozesse implementiert haben. Und viele Leute haben gerade am Anfang, und mir inklusive, haben das nicht mehr als KI-Bude gesehen, sondern halt als Consulting-Bude. Aber es hat sich herausgestellt, dass das schon der richtige Weg war. Also da hat Alex Karp, so sehr ich ihn nicht leiden kann, hat er schon bewiesen, wie der Markt tickt und wie man so ein Unternehmen aufbaut. Und das ist jetzt quasi der Blueprint für OpenAI und die anderen Model-Anbieter. Und ich denke, alle werden das machen.
Okay. Werfen wir mal noch einen Blick auf den europäischen oder auch genau gesagt den deutschen KI-Markt. Und erstaunlicherweise haben wir ja in unserem Podcast bisher selten über SAP gesprochen. Aber da gibt es jetzt auch eine interessante Entwicklung. Und zwar will es SAP investieren in ein Unternehmen namens Prior Labs. Ich glaube, das ist auch ein deutsches Startup. Und da geht es um Tabular Foundation Modelle, also Modelle, die in der Lage sind, eben ja klassische Tabellenkalkulationen zu analysieren, auszuwerten und darauf dann entsprechende darauf basierend entsprechende Schlüsse zu ziehen. Das zeigt mir, dass wir vielleicht doch so ein bisschen auch hier die Potenziale, die wir in Deutschland haben, unterschätzt haben, weil SAP ist ja ein, ich glaube sogar das wertvollste Unternehmen in Deutschland aktuell vom Börsenwert her, hat ja auch Aktivitäten in den USA, die nennenswert sind, und könnte vielleicht auch so die Keimzelle werden zu etwas Größerem im Bereich europäische KI. Oder sehe ich das komplett falsch?
Nee, siehst du schon richtig. Die Frage ist, ob sie die Kultur dazu haben. Ne? Also nur weil sie jetzt ein Startup gekauft haben, heißt das nicht, dass sie die auch gut integrieren können. Meine Erfahrung ist halt, dass SAP jetzt nicht unbedingt die Kultur hat, um, sag ich mal, ein Startup gut zu integrieren oder halt auch hier das Talent anzuziehen, um diese AI-Lösungen tatsächlich in ihre Software einzubauen. Aber ich fürchte, es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, weil bis jetzt war ja SAP nicht so akquisitorisch unterwegs, eben aus angegebenem Grund höchstwahrscheinlich. Also das wird dem Klein, heißt er, glaube ich, der CEO, schon bewusst sein, als er da eingestiegen ist, allein die Migration von On-Premises-Software-Lösungen in die Cloud zu machen, das hat ja, das ist ja eine Monsteraufgabe gewesen und ist ja noch nicht einmal abgeschlossen, aber sind auf einem guten Weg, und das hat dafür halt einen jungen CEO gebraucht, der hier versucht hat, eben diese gesamte eingestaubte Kultur irgendwie langsam aufzuweichen. Und die Frage ist, ob ihm das jetzt schon gelungen ist, ob er schon so weit ist, dass er eben mit Startups auch gut zusammenarbeiten kann. Aber ich fürchte, es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben. Ähnlich wie die Cloud-Migration ist eben der Weg, sie brauchen Talent, sie brauchen Know-how und sie müssen sich in irgendeiner Art und Weise abgrenzen zu all den anderen Anbietern, Salesforce oder andere Wettbewerber. Und auch die Modelanbieter, weil auch die werden hier mit verschiedenen Agent Harnesses ganze Workflows automatisieren können. Natürlich wird das SAP nicht ersetzen. Aber sie müssen trotzdem, also SAP muss irgendwas, irgendeinen Mehrwert liefern. Sie können nicht so existieren, wie sie jetzt existieren. Ich finde, ein gutes Beispiel ist eben Salesforce, die hier tatsächlich, der Benioff hat ja Salesforce, ich glaube, das ist vor 2 oder 3 Wochen rausgekommen. Da haben wir auch nicht drüber geredet. Das ist ja auch eine totale Veränderung der gesamten SaaS-Welt, also Software as a Service. Der Benioff war ja der Erfinder der Software as a Service mit seinem Salesforce. Und jetzt ist er mehr oder weniger der Treiber der Headless Agents. Also sie bauen Salesforce so um, dass es nicht mehr seed-based ist, sondern dass KI-Agenten direkt mit Salesforce interagieren können über APIs ohne Oberflächen. Also, dass sie quasi die gesamte Oberfläche aufbohren und es gibt dann nur noch mehr Schnittstellen, CLIs und APIs, über die dann Agenten in Salesforce Dinge tun können, ohne dass es irgendein Mensch, also ohne menschliche Oberfläche. Also das ist die sogenannte Headless Implementation. Headless, weil es halt keinen Overhead gibt. Und SAP tut das aber jetzt hier nicht, ja. SAP versucht alles natürlich in seinem Rahmen zu halten und sind jetzt auch noch sehr protektionistisch, sage ich jetzt einmal. Sie sperren auch, irgendwie blocken auch verschiedene KI-Agenten, also OpenClaw sind, glaube ich, nur ein paar registrierte. Ich glaube, du hast es da zusammengefasst mit Joule Agents und NVIDIAs NemoClaw sind irgendwie zugelassen und alle anderen sind irgendwie ausgesperrt. Aber SAP könnte der Riese sein in Europa, der das Ganze vorantreibt. Aber die Grundvoraussetzung, und es scheitert wie immer, wenn, dann an der Kultur. Und das wird sich zeigen, ob sie den Sprung schaffen. Würdest du sie einschätzen, dass sie das können, oder was ist deine Einschätzung?
Also ja, ich kenne jetzt ehrlich gesagt SAP und die Kultur des Unternehmens zu wenig. Ja, also was ich weiß, ist, dass sie ja schon auch in der Vergangenheit mehrere Startups akquiriert haben. Und also das ist jetzt sicherlich so, dass sie da schon ein bisschen Erfahrung darin haben. Aber ich würde auch so ein bisschen in deine Richtung gehen. Also ich würde gar nicht auf die Frage jetzt beziehen, ob sie es können, sondern vielmehr als reine Notwendigkeit sehen. Also sie müssen es können, weil sie wollen und sie müssen sicherlich auch in dem Bereich Kompetenzen aufbauen, und das funktioniert am besten eben durch solche Akquisitionen. Und deshalb ist es gar keine Alternative zu sagen, wir können das nicht, sondern wir müssen uns einfach zu einem, ja, zu einem offenen Unternehmen entwickeln, das in der Lage ist, solche Integrationen vorzunehmen. Und schauen wir mal, ob das jetzt schon gelingt oder ob es vielleicht noch ein paar Schritte dazu braucht. Aber ich denke, so jetzt, wenn man die Gesamtsituation sich anschaut und eben auch die Potenziale und die Ressourcen, die mit SAP verbunden sind, dann haben wir hier sicherlich eine große Chance, auch im europäischen KI-Kontext einen Player zu etablieren, der auch weltweit konkurrenzfähig ist. Und das stimmt mich erstmal optimistisch.
Es ist schon kompliziert für SAP, muss ich sagen, ja. Also, weil eigentlich müsstest du, um diese ganze Transformation hinzubekommen, müsstest du einen ganzen Haufen Leute entlassen und neu einstellen und junges Blut quasi reinholen und versuchen, eine komplett neue Kultur aufzubauen. Gleichzeitig kannst du das aber nicht, weil du nicht interessant genug bist für diese jungen Leute. Also, ich weiß nicht, es muss halt dann eine langsame Transformation sein, so wie eben mit dieser Cloud. Wie gesagt, das haben sie ja ganz gut hinbekommen. Es ist quasi wie so ein dickes Dampfschiff, das jetzt langsam die Kurve kriegt. Aber ich weiß nicht, ob sie die Geschwindigkeit von KI und so, ob sie das hinbekommen können. Wie gesagt, bei einem Benioff weiß ich das, weil der ist einfach, wie gesagt, der Ja, der hat schon in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass er sich selbst disruptiert hat. Ja, also dieses ganze Seat-based jetzt umzustellen auf Headless Usage-based ist schon auch eine dicke Wette. Ja, und ob SAP sich das traut, ist eine andere Frage. Ja, weil wenn die jetzt weiterhin quasi drauf beharren, das ist alles Seat-based und Mitarbeiter basiert und in Wirklichkeit interessiert das aber keinen mehr, weil alle nur noch mehr über die Agenten kommunizieren. Dann kann das eigentlich nicht gut gehen. Ja? Also sie müssen irgendetwas in ihrem Geschäftsmodell auch ändern, schon wieder. Also in den letzten 10 Jahren mussten sie quasi schon einmal ihr Geschäftsmodell ändern. Und nicht einmal das haben sie durchbekommen in über 10 Jahren, muss man auch nochmal sagen. Ja? Also 15 Jahre könnte man fast sagen. In 15 Jahren haben sie es nicht geschafft, ihr Geschäftsmodell komplett umzustellen. Und jetzt sollen sie innerhalb von kürzester Zeit nochmal alles umstellen. Das scheint mir nicht realistisch. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Sie sind kapitalstark. Sie haben ein sehr starkes Login durch ihre Software. Also ich habe schon viele Unternehmen gesehen, die an SAP-Migrationen in Insolvenz gegangen sind. Ja? Und das waren keine kleinen Firmen. Und ich hatte auch schon eben etliche Unternehmen gesehen, die zig Milliarden versenkt haben durch SAP-Integrationen oder Umstellungen. Also das Login ist sehr, 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 sehr groß und sehr stark. Das heißt, sie haben damit ein bisschen mehr Zeit als andere. Aber wenn sich die Welt rundherum verändert hat, dann ist auch der Vendor-Login irrelevant in Wirklichkeit.
Ja, vielleicht noch zwei Sachen dazu oder Gedanken. Also ich meine, diese ganze Headless-Geschichte kann eigentlich für SAP nur von Vorteil sein. Also persönliche Erfahrung von mir mit SAP ist immer die, dass die Benutzeroberfläche komplett kontraintuitiv ist und dass du damit nicht anständig arbeiten kannst. Wie gesagt, meine persönliche Meinung. Aber ich habe noch kein SAP-Tool gesehen, was sich einfach ohne intensive Einweisung nutzen lässt. Ja? Also von daher kann das eigentlich nur besser werden. Das Zweite ist, man kann natürlich organisatorisch solchen Erweiterungen ganz gut begegnen, indem man zum Beispiel so eine Profit-Center-Struktur schafft, vielleicht auch nur in einem Teil des Unternehmens, indem man sagt, hier dürft ihr mal so euch ein bisschen austoben und vielleicht auch so eine kleine Start-up-Welt innerhalb des Konzerns zu schaffen. Also das könnte man sicherlich auch hinkriegen. Wenn der Wille dazu gegeben ist und dann versuchen, das Ganze dann auch dann auf den gesamten Konzern auszuweiten, wenn es funktioniert. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Insgesamt würde ich wirklich sagen, die Chancen überwiegen da die Risiken und wäre also nur wünschenswert, wenn SAP da diesen Weg beschreiten würde.
Sehe ich ähnlich, ja. Ja. Agree.
Gut. Dann lass uns noch zu unserem Schwerpunktthema kommen. Also wir haben ja vorhin schon relativ ausführlich gesprochen über Open Source Modelle, über lokale Modelle und ja jetzt auch gerade im Zusammenhang mit SAP über europäische KI und was sich so ein bisschen abzeichnet ist, dass ein wichtiger Bereich des KI-Einsatzes in Europa in der industriellen Anwendung liegt, also in der Fertigung. Und die stellt ganz eigene Ansprüche an solche Anwendungen. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, es kommt sehr stark auf Latenzen an, auf kurzfristige Reaktionszeiten. Und wir haben ja heute auch schon gesprochen, dass die KI-Tools, mit denen wir normalerweise arbeiten, dass die zuletzt nicht sehr zuverlässig waren. Sowas kannst du dir natürlich in so einer Fertigungsstraße nicht erlauben, wenn dann auf einmal keine Daten kommen und dann die Produktion vielleicht stillsteht oder vielleicht dann auch eine ganze Serie irgendwie fehlerhaft produziert wird. Deshalb ist ein wichtiges Thema Edge AI, also quasi die KI-Anwendung direkt auf den Endgeräten und um damit dann diese Latenzen zu minimieren. Also hier liegt, denke ich, eine relativ große Chance. in Europa und insbesondere auch in Deutschland mit seiner Industrie und seiner Automobilfertigung. Das nicht zu vergessen natürlich der ganze Mittelstand, der auch einen großen Bedarf an entsprechenden Anwendungen hat. Ja, also sprich Edge AI und Industrial AI, das ist ein wichtiges Thema. Nicht zu vergessen das Thema Datenschutz. Das heißt, hier kommen natürlich nochmal ganz andere Anforderungen, je nach Branche zum Tragen. Wenn man zum Beispiel an Banken denkt oder an andere sensible Bereiche, da kann man nicht einfach die Daten irgendwo in die Cloud schieben, wo man nicht weiß, was passiert letztendlich mit den Daten. Da haben wir in Europa noch ein weiteres Problem, dass wir über nur relativ geringe KI-Kapazitäten oder Rechenkapazitäten verfügen. Es gab mal eine kleine Anfrage im Deutschen Bundestag, wo genau das thematisiert wurde. Und da zeigte sich, dass weniger als 5% der globalen KI-Rechenkapazität in Europa bestehen. 75% sind demnach in den USA vorhanden und China kommt auf 15%. Das heißt also, wenn man sich da auf europäische Infrastruktur verlässt oder sei es auch nur europäische Cloud, dann auch dann kann man auf Engpässe stoßen. Ein weiteres Argument eben auch für die Verwendung auf Edge-Geräten. Ja, das in Verbindung mit immer besseren und effizienteren Modellen, die sich lokal einsetzen lassen und eben auch dem Kostenargument, nämlich dass man bei lokaler Verwendung nicht dieses große schwarze Loch hat an OPEX, sondern man einfach das durch CAPEX abdecken kann und dann eben auch genau weiß, was man zu erwarten hat, auch wenn man mal ein bisschen rechenintensivere Phasen hat. Das alles zeigt doch in eine recht klare Richtung. Und ich erwarte persönlich, dass wir hier in Europa zu einem starken Player werden, was solche Anwendungsmöglichkeiten angeht. Das zeigen ja auch verschiedene Beispiele, wo entsprechende Einsatzszenarien schon gegeben sind. BMW zum Beispiel verwendet das in Lackieranlagen. Siemens als weiteres großes Unternehmen benutzt das ebenfalls, und zwar zur Qualitätsprüfung. VW setzt es ein für die sogenannte Mensch-Roboter-Kooperation und so weiter, ganz zu schweigen von all den mittelständischen Unternehmen, die da auch schon ziemlich weit sind. Also ich glaube, das sind ja Sachen, über die redet man so in den Schlagzeilen selten. Das zeigt aber, dass wir vielleicht doch auch schon hier weiter sind, als viele denken. Das ist wie mit diesen Hidden Champions im Mittelstand, über die redet ja auch kaum jemand. Aber wir haben so viele Weltmarktführer und ich glaube auch in der KI könnte es in eine ähnliche Richtung gehen. Jetzt habe ich wirklich mal versucht, einen Rundumschlag zu machen. ohne dass wir jetzt irgendwie alles behandeln, was dazugehört, würde mich eher mal deine Einschätzung interessieren, ob du die teilst oder ob du da eine andere Sicht hast.
Ja, ich teile sie absolut, und der Rundumschlag war schon ganz gut und hat schon die wichtigsten Teile sozusagen angesprochen, weil, also wenn ich jetzt unsere Kundenbasis hernehme von der Hardwarewartung, da sind ja fast alles eben Mittelständler, irgendwie in der Produktion oder Industrie oder sonst irgendwas, und wir reden ja auch ein bisschen mit denen. Und da sind viele der KI-Use-Cases innerhalb der Produktion so gut wie unmöglich, ja? weil sie gar nicht die Anforderungen, was die Latenz und Geschwindigkeit angeht, hat. Ja? Ich meine, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis diese ganzen 5G-Netze mal gebaut wurden, ja. Und mit diesen 5G-Netzen kam halt auch dieses ganze IoT-Thema in der Industrie an. Und das hat schon einen großen Sprung nach vorne gebracht, ne? Also das darf man schon nicht übersehen. Also diese ganze Automatisierung, die in der Industrie passiert ist, die haben wir größtenteils 5G zu verdanken und der IoT-Welle. Und davon hat natürlich, es gab natürlich unter in unseren Bubbles, ja, gab es natürlich Leute, die darüber geredet haben, aber in der normalen Welt hat keine Sau darüber geredet. Ja, irgendwo kam vielleicht mal so Siemens Industry 2.0 oder was auch immer oder irgendwelche solche Begriffe oder neue Industrie oder ja. Solche Begriffe kamen davor, aber die KI-Welle hat da noch nicht eingeschlagen und das hat auch schon seine Gründe. Ja. Und einer der Gründe ist tatsächlich eben die Latenz und auch die Systeme. Aber was ich schon auch sehe, ist, dass es jetzt halt immer mehr so IoT und Edge-Devices gibt, die halt hier gewisse AI-Use-Cases dann schon auch abdecken. Diese sind aber eher bei den Anbietern dieser IoT-Geräte, sage ich jetzt einmal. Ja? Also da werden dann halt die Kameras schon mal, die da ausgeliefert werden oder die Sensoren verfügen da schon mal irgendeine Schnittstelle, die Daten zum Beispiel über Predictive Maintenance schon mal mit einschließen, ja, wo Sensoren schon vorher Daten sammeln und über eine KI wird schon vorausgerechnet, das wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen ausfallen. Und dann wird schon mal vorausschauend dieses Teil gewechselt, bevor es eben die Produktion stört. Also diese ganze Predictive Maintenance Thematik ist auf jeden Fall etwas, das sich in der Industrie unbedingt durchsetzen wird, weil das ist auch nicht so latenzabhängig, sage ich jetzt einmal. Aber es ist sehr datenabhängig und wir haben jetzt die Infrastruktur. Wir haben die ganzen IoT-Geräte, wir haben die Netze, um die Daten zu übertragen. Jetzt braucht es nur noch sozusagen die Systeme, die diese Daten auswerten können. Wobei, wenn wir hier von KI reden, reden wir schon noch immer fast größtenteils von Machine Learning. Also nicht von klassischen Large Language Models. Wenn wir von Large Language Models reden würden, dann wären wir wahrscheinlich eher in dem Segment Robotik. Ja? Also da sehen wir auch schon, dass da diese verschiedenen Robotikanbieter in den Werken schon tätig sind. Ja? Also diese Figure One bei BMW, glaube ich, und dann gibt es ja noch viele andere, die Neurorobotics, die aus dem Nichts aufgetaucht sind. Ja. Auch ein deutsches Robotik-Startup, von dem man jetzt nicht so viel gehört hat, die aber in letzter Zeit sehr viel mediale Präsenz bekommen. Über den Founder gab es mal einen Podcast, ich glaube auf OMR. Und da waren alle ganz überrascht, wie so jemand so eine Firma aufbauen kann. Und gab auch viele Zweifler, sage ich jetzt mal, ob das alles so stimmt, wie das da dargestellt wird. Aber sollte auch nur ein Teil davon stimmen, haben wir in Deutschland alleine eine Robotikfirma, die im Mittelstand viel bewegen könnte. Ja? Also die auch dieses selbstlernende Konzept drinnen hat oder weiterlernende Konzept drinnen hat, das Multiplizieren der gelernten Sachen weitergeben kann und dergleichen. Also dort sehe ich ein bisschen die Welt und natürlich in der Prozessautomatisierung. Also all diese Dinge, die jetzt vielleicht nicht in der Produktion relevant sind, aber innerhalb der Prozesse, also Qualitätskontrolle, dass man einfach mit KI mehr Daten verarbeiten kann als mit den klassischen menschlichen Quality-Prozessen. Ja, also das glaube ich schon, dass das auch wieder einen Schub bringen wird. Erstens in der Zuverlässigkeit der Produkte, als auch in der Qualität der Produkte. Die Frage ist, wer zahlt das? Ne? Und das ist immer so, es ist immer dieselbe Frage im Mittelstand. Ne? Wenn ich jetzt etwas besser mache, wen interessiert das eigentlich? Ja. Wenn ich das so machen kann, dass ich meine eigenen Kosten reduzieren kann, dann ist das natürlich super. Aber kann ich mich damit vom Wettbewerb abgrenzen? Und ist es den Mehrwert oder die Mehrkosten, die ich dadurch habe, kann ich die an den Kunden weitergeben? Oder kann ich mich sogar unterscheiden von Wettbewerbern? Also all diese Sachen sind gerade im Mittelstand immer schwierigere Fragen, finde ich. Weil das weiß man halt immer nicht, ne?
Genau, aber ich glaube, also was für den Mittelstand eben wichtig ist, ist eine Sicherheit, eine Kalkulierbarkeit auf verschiedenen Dimensionen. Also einmal finanzieller Natur, dann natürlich auch technisch, Risikominimierung, und ja, dass man einfach weiß, wann welche Leistung zu welchen Bedingungen unter welchen Sicherheitsaspekten verfügbar ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und ich glaube, da liegt die Zukunft für solche Lösungen. Und darin muss die Reise gehen. Also alles andere, was vielleicht deutlich mehr Leistung bringt, aber auch mit größeren Risiken verbunden, mit schlechterer Verfügbarkeit, das ist in vielen Bereichen einfach nicht geeignet. Ich sehe das eher so als Technologietreiber, der dann sich herunterdampft auf immer besser werdende und effizienter werdende solide Lösungen, die dann in solchen professionellen Kontexten eingesetzt werden. Also das das wird spannend sein, zu gucken, also ob sich da auch dann deutsche, europäische, wie auch immer, Lösungen entwickeln werden, die losgelöst sind von dem, was die großen Player in den USA oder in China produzieren, und die vielleicht dann auch mehr in diese Nische reingehen und dann eben Dinge abdecken, die sich vielleicht für die großen Anbieter nicht lohnen werden. Also ja, auch wieder hier, ich sage es, glaube ich, in jedem Podcast mindestens einmal, es bleibt spannend.
Ja. Na, ich finde, es gibt schon ein paar Trends, die man jetzt nicht übersehen darf. Ne? Also sowas wie digitale Zwillinge, gerade in der Produktion, das ist mittlerweile schon fast zum Standard geworden. Ne? Also das ist still und heimlich, ist das überall schon integriert worden, auch in der Automobilindustrie. Also wenn man sich Stellantis zum Beispiel anschaut, die haben ihre gesamte Produktion als digitalen Zwilling schon abgebildet und haben da über KI halt verschiedene Simulationen schon. Ne? Die können schon vorher sagen, was, wenn sie ein Auto bauen, wie die Produktion ausschauen muss, damit sie dann nicht quasi während dem Bauen draufkommen, dass das jetzt ein Blödsinn ist. Ne?
Oder auch beim neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen.
Genau.
Da haben sie ja auch komplett den Betrieb per KI simuliert.
Ja.
Also auch ein spannendes Beispiel, was man da heute schon alles in der Praxis, in der Produktion mit KI machen kann. Und von dem wir aber, also von vielen bekommen wir gar nichts mit. Also da ist, wie gesagt, schon viel im Einsatz, was so unterm Radar quasi abläuft.
Ja, es ist auf jeden Fall, es passiert auf jeden Fall viel mehr, als wir alle glauben. Es laufen auch sehr viele, Projekte. Also ich habe letztens, es ist auch schon eine Zeit lang her, am Fraport eine KI, die das Operations steuert. Ja, also wo zum Beispiel die ganze Kofferabfertigung, weil es ist ja ein logistischer Horror, so ein Flughafen, weil irgendein Flieger hat eine Verspätung, da muss irgendeine Crew hin, da muss irgendein Auto hin, das ist gerade aber woanders, dann muss irgendwo getankt werden. Also es gibt ganz viele Parameter, es ist wie in so einem War Room, sage ich jetzt einmal. Ne? Und da gibt es halt ganz viele Menschen da drinnen, die nichts anderes tun, als die verschiedenen anderen Truppen und Menschen zu koordinieren. Also die Säuberung des Flugzeugs, dann die Betankung, die Kontrolle der Frachträume, das Abtransportieren der Fracht in die jeweiligen Kofferbereiche und dergleichen. Und dann ist plötzlich das Wetter anders, dann muss man irgendwie komplett umdisponieren, weil sonst werden die Koffer nass. Und all diese Dinge können schon vorher simuliert werden. Da gibt es halt schon so irgendein Experiment von einem KI-Unternehmen, das am Fraport genau diese Abläufe in Real-Time sozusagen steuert und dann schon predictive voraussagt, okay, wenn jetzt der Wetterbericht umschlägt, dass schon gewisse Leute vorher irgendwohin positioniert werden, damit sie dann irgendwie diese Abdeckungen hinbringen und dergleichen. Ja. Also da gibt es schon ganz viele solcher Projekte oder Dinge, die in Projektphasen sind oder im Proof of Concept, die wahrscheinlich in der nächsten Zeit irgendwann produktiv werden, aber das sind alles nur Effizienzgewinne. Und die meisten sagen allerdings, dass nicht die Reduktion von Kosten und die Steigerung von Effizienz die Zukunft ist für KI, sondern das Enabling von komplett neuen Use Cases. Also, und das ist die Frage, ob wir im Mittelstand sozusagen diesen Sprung schaffen, ne? Weil alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war alles sehr effizienzgetrieben und alles sehr kostenreduktionsgetrieben, aber weniger Enabling getrieben. Also was kann ich eigentlich machen, um mein Geschäftsmodell zu verändern, zu vergrößern, um meine Zielgruppen zu erweitern, um meinen Markt zu erweitern? Und das passiert, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig. Und das liegt aber sehr wahrscheinlich weniger an den technischen Möglichkeiten, die wir ja auch schon besprochen hatten, sondern mehr an dem Vorstellungsvermögen und an der Kultur. Ja. Und das wird sich auch verändern, denke ich. Vor allem, wenn diese Mittelständler vielleicht anfangen, auch jüngere Leute einzustellen und Digital Natives sozusagen, die dann vielleicht einen komplett neuen Wind reinbringen.
Ja, okay. Also auf jeden Fall Potenziale sind da. Wohin die Reise geht, werden wir sehen. Effizienz wird meiner Meinung nach sicherlich noch weiterhin die Hauptrolle spielen. Spannend wird es dann zu sehen, welche zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten KI dann schafft, die wir heute noch gar nicht sehen, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Aber da bin ich auch ziemlich sicher, da werden wir noch mit einigen Überraschungen zu rechnen haben. Ja, das soll es für heute gewesen sein, würde ich sagen. Außer du hast jetzt noch irgendwas auf dem Zettel, von dem ich nichts weiß.
Nee, ich bin auch durch.
Ja, da haben wir doch auch wieder eine sportliche Zeit geschafft. Also wir bleiben wieder in unserem üblichen Rahmen und haben mal wieder die 1,45 fast voll gemacht. Aber es ist wirklich erstaunlich. Wir überlegen uns das ja nicht vorher. Wir machen keinen genauen Zeitplan. Und egal wie viele oder wie wenige Themen wir haben, wir sind immer plus minus in diesem Zeitfenster. Also da sieht man schon, wie sich das Ganze so eingespielt hat. An alle, die uns jetzt noch hier hören, schön, dass ihr noch da seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Natürlich auch an alle anderen, die das nicht hören und die vielleicht schon vorher sich mal ausklinken mussten, die vielleicht später nochmal reingeschaltet haben. Es war mir wieder ein Vergnügen und ja, vielen Dank für den interessanten Austausch an dich auch, Yusuf. Und dann freue ich mich sehr auf unseren nächsten Termin in der kommenden Woche mit sicherlich dann wieder vielen neuen, frischen Themen. Ich verabschiede mich schon mal und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, danke dir auch und auch an alle, die bis hierher noch gehört haben und auch überhaupt zugehört haben. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns zugehört habt. Ihr seid noch immer und immer wieder herzlichst eingeladen, uns zu bewerten. Gerne ein paar Sternchen da lassen oder auch die Glocke drücken, damit ihr keine Folge verpasst von unseren so kurzen Folgen. Ja, danke für eure Zeit. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, ihr könnt mich oder den Christian auch gern jederzeit über LinkedIn anschreiben. In den Shownotes habt ihr auch den Link zu unseren LinkedIn-Profilen. Ja, ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch noch eine wunderbare, schöne Woche und ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.